Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast und zwar in einem ganz, ganz neuen Format, das wir jetzt seit 3 Episoden etabliert haben mit meinem Co-Host Tobias Büchner. Und zwar wird es heute folgend zu den letzten Episoden um das Thema Post-Competition gehen. Also wir haben in der ersten Episode zusammen so ein bisschen das Thema Pre-Prep, meine Prep auch besprochen. Dann haben wir in der letzten Episode eine sehr, sehr geile Gegenüberstellung gehabt, zusammen mit dem Ramon Limacher, wo es darum ging, einfach was der bessere oder das bessere Prep-Format ist, im Sinne von einer kurzen, aggressiven Diät gegenüber einer langen, konservativen Diät. Ist eine extrem coole Episode übrigens geworden, also könnt ihr gerne mal reinhören. Und heute soll es dann anschließend, um das Ganze auch irgendwo so ein bisschen abzurunden, um das Thema Post-Competition gehen, wie das Training in der Zeit gehandhabt werden sollte, wie die Ernährung gehandhabt werden sollte, warum überhaupt eine Post-Competition-Phase so wichtig ist und so weiter und so fort. Also eine allumfängliche Folge. Aber jetzt zu Beginn, Tobi, wie geht's dir? Wie bist du in den Tag gestartet? Und hast du schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt?
Ja, wunderschönen guten Mittag auch an alle Zuhörer oder guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ich das anhört. Mir geht's so gut soweit. Ich habe alle Geschenke, ich hoffe du auch. Morgen ist ja Weihnachten. Ja, ich bin immer relativ spät, wenn das ganz angeht.
Ich habe 1 von 7.
Okay, perfekt. Ich habe letzte Woche Samstag einfach alles auf einmal geholt, vor mir kurz Gedanken gemacht und jetzt habe ich keinen Stress mehr. Das ist sehr, sehr wichtig. Dementsprechend heute viel Zeit für den Podcast. Ja, Check-ins sind erledigt. Bin gut in den Tag gestartet. Später steht noch ein bisschen Arbeit an und bin gespannt. Ich denke, die Folge heute fasst das Thema dann ganz gut zusammen. Unbedingt Folge 1 und 2 oder die letzten beiden anhören, dass man sich vielleicht auch ein bisschen so ein Bild machen kann über das ganze Prep-Thema, wer noch keine Ahnung hat. Weil, wie du schon gesagt hast, Pre-Prep und die Folge mit Ramon auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Und ich denke, die Folge heute oder die soll auf jeden Fall einen entsprechenden Überblick drüber geben, was Post-Competition überhaupt ist, auf was man achten soll im Hinblick aufs Training, Ernährung, wie man das Ganze bestmöglichst übersteht. Und wie wir das vielleicht auch mit unseren Athleten und Athletinnen machen.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass tatsächlich der Podcast auch sehr, sehr gut angekommen ist, die ersten 2 Folgen. Also ich kriege ziemlich positives Feedback, insbesondere auch durch die Ergänzung halt eben mit dem The Iron Kitchen Podcast, muss ich sagen, kommt das dann doch sehr, sehr gut an, dass man hier ein bisschen mehr in die spezifische Bodybuilding-Richtung nochmal geht und auch da halt eben ein bisschen tiefer reingeht. Aber ansonsten, denke ich, haben wir auch wieder ein gutes Thema hier und ich würde auch direkt eigentlich mal reinstarten. Und zwar, Tobi, du kannst ja mal ganz kurz erstmal so eine Introduction geben. Was ist überhaupt eine Post-Competition-Phase? Also was beschreibt die? Wie lange dauert halt eben so eine Phase? Und vor allem auch, was ist das Ziel vielleicht von dieser Phase?
Also was jetzt eine Post-Comp-Phase per Definition ist, ich denke, da gibt es jetzt keine Duden-Description, ja. Aber im Endeffekt einfach die Zeit nach der letzten Show, ja. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis du dich von dieser ganzen Diätphase irgendwo erholt hast, sprich hormonell wieder auf einem Normallevel bist, bis du wieder ein gewisses Körpergewicht erreicht hast und bis du wieder merkst, dass du leistungsfähig bist, bis sich einfach all die Dinge, die sich über, oder die ganzen negativen Dinge, die sich über eine Prep halt einfach einschleichen, wieder einigermaßen normalisiert haben. Und das Ganze kann eben von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Das kann mehrere Wochen oder auch mehrere Monate dauern. Ich denke, da gibt's auch kein Datum, wo man sich dran festmachen sollte, oder sowohl als Coach als auch Athlet muss man sich einfach die Zeit lassen, geduldig bleiben, gewisse Dinge berücksichtigen und sich im Klaren sein, dass die Phase wahrscheinlich nochmal mindestens genauso hart ist wie die Prep selbst und ziemlich viel Disziplin benötigt, wenn man die ganze Phase sehr unbeschadet, sag ich mal, jetzt überstehen will. Ja, weil birgt natürlich ein großes Risiko, wenn so dieses Ziel einfach weg ist, die Wettkämpfe weg sind, auf was du ja sehr lange hingearbeitet hast und du dann so ein bisschen dastehst und denkst, naja, eigentlich kann ich jetzt wieder alles essen. Ja, ich muss mir nichts mehr verbieten. Meine Form darf jetzt schlechter werden. Ich kann zunehmen, weil, wie gesagt, Wettkämpfe sind weg. Wenn man so an die ganze Sache rangeht, dann wird es ziemlich übel. Ja, deswegen hoffe ich, dass, wie gesagt, alles, was wir heute den Leuten mitgeben können, viele vielleicht von einer schlechteren Post-Comp-Phase, sagt man, bewährt,
bewahrt
beschützt
werden.
Beschützt, ja, so, keine Ahnung, bewahrt, ja, wie auch immer. Ja.
Ich habe auch gerade nachgedacht, gibt es das Wort bewahrt? Immer wenn man so spezifisch über ein Wort nachdenkt, fragt man sich eigentlich nach der Sinnhaftigkeit.
Genau, genau. Aber ich denke, die Leute wissen, was ich meine. Ja. Ja. Aber wichtig ist, dass man einfach Zeit einplant. Ich würde auch sagen, dass wenn man Coach hat, dass man auf jeden Fall diese Post-Comp-Phase mit diesem Coach zusammen noch abschließt. Also, dass man weder das Coaching beendet noch irgendwie den Coach wechselt, weil die Post-Comp-Phase mit Betreuung durchzumachen, wird dafür sorgen, dass man auf jeden Fall besser aus dieser Phase rauskommt. Also würde ich wetten, dass jeder, der in Betreuung bleibt oder einen Betreuer hat, besser durch die Phase kommt, wenn du komplett alleine in diese Phase reingehst. Also jeder, denke ich, der schon mal eine Post-Comp gemacht hat ohne Coach und eine Post-Comp mit Coach, wird wahrscheinlich bestätigen, dass die Post-Comp mit Coach besser läuft. Ja, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, dass die Betreuung von außen hier extrem, extrem hilfreich ist, weil man sich eben dieser Zeit eben ziemlich lost fühlen kann.
Ja, ich denke, dass es von mehreren Faktoren tatsächlich abhängig ist, ob eine Post-Comp mit Coach oder ohne Coach besser ist. Ich gebe dir jetzt einfach mal zwei Beispiele. Du hast einen First-Timer und einen, der schon mal gestartet ist. Und der First-Timer macht die Betreuung mit Coach, der wird trotzdem wahrscheinlich mit dem Essen mehr strugglen, ja, nach dem Wettkampf, weil er das einfach so noch nie erfahren hat, wie halt eben jemand, der halt schon mal gestartet ist und da vielleicht auch ungefähr weiß, wie man halt eben in dieser Phase auf gewisse Sachen reagiert. Gibt ja auch verschiedene Beispiele, wie man damit umgeht. Ja, beispielsweise haben wir jetzt letzte Woche den Ramon halt in der Show gehabt. Der Ramon, einen sehr, sehr konservativen Ansatz, will natürlich trotzdem Gewicht zunehmen, erlaubt sich aber halt eben so gut wie gar nichts an Essen außerhalb der Routine. Und dann haben wir beispielsweise Athleten wie den Barack, den ich ja auch schon auf dem Podcast hatte, der halt erstmal hingeht und sich erstmal 15 Cookies halt nach dem Wettkampf drückt und jetzt ihm halt auch merklich einfach komplett egal ist, ob er halt eben zunimmt oder nicht. Und das ist dann natürlich auch so ein Ding. Es hängt sehr, sehr stark von der Person ab. Wenn man mit einem Coach zusammenarbeitet, dann ist es meiner Meinung nach aber auch wichtig, dass man mit dem Coach zusammenarbeitet. Absolut. So, weil es kommt auch sehr, sehr oft vor, dass halt eben dann natürlich so außerhalb der Routine gegessen wird, außerhalb der angegebenen Maße und dann bringt natürlich auch die Zusammenarbeit nichts. Also muss man halt auch ganz klar sagen.
Also ich denke, wie du schon sagst, es ist sehr, sehr individuell. Ich würde gar nicht sagen, dass vielleicht jeder erfahrene Athlet auch ohne Coach zurechtkommt. Ja, also ich habe jetzt dieses Jahr auch die Erfahrung gemacht, dass Leute, die schon mal sowas hinter sich hatten, also schon mal eine Prep gemacht haben, trotzdem wieder beim zweiten Mal auch ein bisschen strugglen. Ich denke, der...
Wie mit der Prep selbst.
Genau. Ja. Also Erfahrung macht hier wieder extrem viel aus. Als First-Timer, ja, wird die Phase wahrscheinlich so oder so hart, egal ob du es Coach hast oder nicht, weil da viele Dinge einfach auf dich zukommen, die du so wahrscheinlich nicht kennst. Ja. Auch wenn du dich davor viel informierst, es ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, wenn man drinsteckt. Ja, also...
Ja.
Das denke ich auch vielleicht wichtig. Alles, was wir heute mitgeben, sind nur Punkte, die man beherzigen kann, aber ob sie dann letztendlich so eintreten und man sie umsetzen kann, ist halt immer sehr, sehr schwierig. Ja, weil in der Zeit der Körper dann doch ein bisschen verrückt spielt.
Ja, definitiv. Ist, finde ich, auch wirklich mitunter die psychisch schwerste Phase. Also ich finde, die Post kommt schon fast irgendwie ekliger wie die Prep an sich.
Ist hart,
mental zumindest. Einfach aus dem Grund, weil halt eben natürlich die Form, auf die man so lange hingearbeitet hat, auch irgendwo verloren geht. So, man sieht halt eben einfach aus wie so ein Sack Schrauben und kann nichts dagegen tun, weil es einfach so ein Teil ist des Prozesses, halt, bis du dann nochmal gut aussiehst. Also jetzt kleines anekdotisches Beispiel von mir, beziehungsweise auch von sehr, sehr vielen Klienten und Klientinnen. Es ist einfach so, nach der Prep wirst du erstmal Wasser einlagern. So, das ist einfach so, du wirst Wasser einlagern, du wirst Fett einlagern. Du wirst nicht Wasser und Fett unbedingt einlagern in die Extremitäten. Also das wird primär eben im Rumpfbereich geschehen. Und das, was bei den meisten zumindest direkt eigentlich gut zum Vorschein kommt im Rahmen der Prep, also so der Bauchbereich, wird dann als erstes auch nochmal zugehen. Und das ist so ein ganz, ganz ungewohntes Bild, das du von dir halt eben nie hattest oder lange nicht mehr gehabt hast, je nachdem, ob du schon mal gestartet bist oder nicht. Aber der Bauch wird halt eben verschwinden. Es sieht einfach kacke aus, muss man einfach sagen. Es sieht einfach wirklich wie ein Sack Schrauben aus, so sagt
Patrick
das immer. Und es ist halt einfach unangenehm halt für einen selbst, weil die Arme sind verwehnt, die Beine sind noch voller Adern. Du hast überall halt wahrscheinlich noch Streifen an den Extremitäten, aber halt der Core sieht aus, als hättest du noch nie eine Diät gemacht. Und das ist einfach ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und das dauert auch wirklich so eine gewisse Zeit, bis sich das dann nochmal reguliert. Also so erfahrungsgemäß kann ich sagen, so meistens so zwischen 8 und 12 Wochen, bis sich das Körperfett dann nochmal ein bisschen stärker auch anfängt zu verteilen und du auch einfach das Gefühl hast, okay, so langsam kommt nochmal einigermaßen zumindest ein Ansatz von der Form rein.
War bei mir damals genau dasselbe. Und hört man ja eigentlich auch immer wieder, dass das einfach der Core zuläuft, was ja primär auch am hohen Cortisolspiegel liegt, der dafür sorgt, dass ja das ganze Fett primär im Stammfett einfach angelagert wird, also im Core halt. Ja. Und wir das uns, also es ist halt auch oft der Punkt, dass ja so ein bisschen viele einfach lean sind, wenn ihr bauchfrei ist tatsächlich. Ja, es ist ja auch noch so ein Ding, was, also in unserem Sprachgebrauch, wenn du stage ready bist, dann ist der Core nur ein Muskel, ja, oder ein Teil vom Körper, der halt irgendwo lean werden muss, genauso wie alles andere. Aber viele knüpfen ja so ein bisschen dieses, okay, ich bin shredded am Core. Und wenn der halt weg ist, dann ist halt, es ist ja keine Seltenheit, dass wir, wie du schon gesagt hast, laterales Streifen haben, aber keine Apps mehr. Ja, und sich dann damit anzufreunden, ist halt für die meisten, auch wenn sie es vorher wissen, weil ich wette, wenn Leute den Podcast jetzt hören und nächstes Jahr eine Prep machen und es tritt danach genau das ein, wissen sie das, aber in dem Moment werden sie trotzdem nicht damit klarkommen. Ja, oder schlechter damit klarkommen. Ja, weil, ja, also.
Würde ich mich halt aber auch dem anschließen, bei mir wird es auch so sein.
Ja, das weiß absolut. Ich auch. Verstehe. Ja.
So, und ich muss auch sagen, ich glaube, gerade weil mittlerweile halt auch jeder Athlet oder sagen wir mal 90% aller Athleten auch irgendwie ein Social Media Profil haben, indem sie das halt auch so dokumentieren, die Prep und so, weil das ja auch aufregend ist, dann ist es natürlich auch irgendwo erstmal so ein Einbruch in ihre, keine Ahnung, das, was sie halt eben verkörpern die ganze Zeit, so, ne? Und sie müssen halt damit klarkommen, okay, ich sehe jetzt halt scheiße aus im Verhältnis, ne? Obwohl es ja auch eine Notwendigkeit ist, aber viele kommen, glaube ich, da auch nicht klar, sich dann auf Social Media zu zeigen und die ganzen Fragen der Leute, oh, was ist denn mit dir passiert? Wie ging das denn so schnell? Hast du dich nur noch gehen lassen und so ist es ja nicht. Selbst wenn du halt eben clean isst,
ja, voll.
Ja, du hast vielleicht nicht so eine Wasserbirne dann den ganzen Tag, aber trotzdem wirst du im Core halt eben auch zu sein. Ja, du wirst zu sein. Es geht ja auch darum, du hast das gute Beispiel halt eben genannt, mit dem, beziehungsweise die Begründung genannt mit dem Cortisol und der ja lokalen Fetteinlagerung da einfach in dem Bereich, aber es ist ja auch einfach eine Notwendigkeit, weil der Körper ja auch erstmal die Organe schützen möchte. Also so, es geht ja einfach auch darum, gesund zu werden und das hat schon so einen Sinn, warum man da halt direkt erstmal Fett einlagert, weil wenn du wahrscheinlich noch tiefer vom KFA gehen würdest oder in der Phase halt krass krank werden würdest, ja, dann würdest du halt eben verrecken, wenn deine Organe nicht geschützt sind, so, beziehungsweise einer Kälte ausgesetzt wärst etc., wie das halt eben von früher halt eben noch so bedingt war. Das ist ja so ein Mechanismus, der sich jetzt nicht groß geändert hat über die Zeit. Und ja, es ist einfach eine super unangenehme Phase. Ich denke, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber es ist eine Notwendigkeit.
Geduld, denke ich, bringt halt hier wieder am allermeisten Geduld und Zeit und einfach die Akzeptanz. Genau das Gleiche, wie wir auch in der Prep nicht groß nach rechts und links zu schauen, weil das ist auch ein Punkt, der sehr oft halt einfach auftritt, dass manche so ein bisschen schauen, okay, wie ist der noch, was hat der bisher zugenommen? Also in der Post kommt genauso wie in der Prep auch einfach auf sich fokussieren, auf seinen eigenen Prozess. Jeder nimmt halt in seinem Tempo zu, jeder geht in der Phase mit anderen Problemen oder geht mit der Phase anders um. Das denke ich einfach eine wichtige Basis für diese Post-Kompass. Also sich da gar nicht groß mit anderen auseinanderzusetzen, sondern wie gesagt auf den Coach zu hören oder wenn man halt keinen Coach hat, das irgendwie anzugehen. Aber einfach auch hier probieren, Dinge umzusetzen, genauso wie in der Prep, auch wenn es einem vielleicht ein bisschen schwerer fällt. Ja, weil bewusst mehr Kalorien zu essen, wie man vielleicht will, ist halt dann irgendwann so eine Sache, wenn du schon ein bisschen zugenommen hast.
Ja, und das ist auch tatsächlich so ein Zwiespalt. Du willst eigentlich bewusst mehr essen, als du eigentlich ganz gerne hättest, um deinen Körper halt eben oder deine Fettverteilung beziehungsweise dein Körperfett irgendwo zu halten. Aber trotzdem kommst du immer in die Situation rein, dass du eigentlich trotzdem noch mehr essen willst. Also so, du bist eigentlich so die ganze Zeit in diesem, oh, ich will nicht mehr essen, ich muss mehr essen, doch, ich will mehr essen, so, ach nee, morgen noch mal weniger. Und das ist halt so ein krasser Struggle. Deswegen macht es halt eben auch da einfach Sinn, die Prep mental nicht mit der Post-Competition-Phase abzuschließen, beziehungsweise vor der Post-Competition. Genau. Ja. Phase abzuschließen, sondern die halt eben wirklich fest mit einzuplanen. Und da kannst du halt eben schon 10 Wochen oder so nochmal draufrechnen, wo du da einfach auch wirklich strikt weiter halt arbeiten musst. Klar kannst du dir hier und da mal eine Ausnahme machen. Klar kannst du hier und da mal ein soziales Event mitnehmen. Absolut. Aber es gibt einfach viele, die halt komplett eskalieren da. Ne? Und sich dann halt eben auch gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Und ich glaube persönlich auch, ehrlich gesagt nicht, dass es unbedingt super schlimm ist, wenn jemand sich dahingehend einfach nicht unter Kontrolle hat, weil irgendwann regelt einfach die Zeit im Überschuss und der halt steigende Körperfettanteil, das auch hormonell, dass du halt trotzdem irgendwann wieder keinen Bock mehr hast. Ja, das kann bei dem einen nach 10 Kilo passieren, bei dem anderen nach 15, bei dem nächsten nach 20 und bei dem anderen halt eben nochmal nach 25. Es muss halt irgendwann nochmal runter, aber ich sag mal so, Hunger und Sättigung werden sich schon regulieren.
Absolut.
So. Ja, und auch Cravings werden sich regulieren und das zeigt auch die Erfahrung. Also ich glaube dadurch, ich kenne so viele Athleten mittlerweile, die tatsächlich angefangen haben, nach dem Wettkampf erstmal so voll rein zu bingen. Mhm, ja, also über die Jahre auch super viele kennengelernt, die sagen halt, ja gut, das machst du halt in der ersten Saison, und dann machst du es halt nicht mehr. Aber es hört dann auch irgendwann halt ab wieder auf, weil irgendwann ist man halt einfach gesättigt. Ne? Eben. Und ja, da geht einfach jeder so ein bisschen anders mit um. Und ich glaube nur, dass das mental die deutlich schwerere Herangehensweise ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube dann doch lieber nochmal ein bisschen geißeln, wie dass man sich das antut, halt immer wieder sich irgendwie so den Struggle im Kopf zu machen, so, oh, ich will das eigentlich nicht, aber ich habe keinen Bock, irgendwas abzusagen. Eben. Weißt du, so, ja, jetzt, und man denkt ja auch immer in der Situation, die anderen Leute wollen mit dir essen gehen und so. Alter, du bist der Einzige, der an Essen denkt. Weißt du, wie ich meine? So, das ist ja so, die bestellen sich was und fühlen dabei nichts.
Ja, voll.
Du bestellst dir was und denkst so, oh geil, so endlich wieder mit anderen Leuten unterwegs. Yeah, so, ne? Aber das sind nicht die anderen.
Yeah.
Ne? Das sind nicht die anderen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass viele halt eben denken, du willst doch mal sozial sein, aber das ist scheißegal.
Yeah,
also so eigentlich bist du der Punkt, der halt eben das Soziale anzieht.
Ja, voll.
So.
Yeah.
Und nicht umgekehrt.
Ich denke, es ist wichtig, dass man in der Phase Step by Step einen Schritt Richtung Normalität geht und, wie du sagst, eben wieder mehr unternimmt, sich nicht komplett zu Hause weiter isoliert und meint, man muss jetzt noch sein Reis und Hähnchen mit Brokkoli essen, bis man dann wirklich wieder bei einem gewissen Körperfettanteil ist und gar nichts machen. Also das ist wirklich wichtig, dass man die Events nutzt oder dann meistens, wenn die Herbstsaison ja vorbei ist, geht es ja Richtung Weihnachtszeit, dass man einfach da auch so ein bisschen, wie gesagt, sozial interagiert, kann absolut helfen. Nur muss man halt so ein bisschen das Maß finden an Disziplin und Kalorien einhalten, die dann genug sind, um eigentlich zuzunehmen, auch wenn das wahrscheinlich weniger sind, als man gerne essen würde. Ja, weil du musst ja im Klaren sein, egal ob du jetzt 3, 4, 5, 6 oder 7.000 Kalorien isst, die Sättigung wird immer identisch sein, aber das Maß an Körpergewicht, das du zunimmst, wird halt entsprechend höher oder niedriger ausfallen. Ja, und da man peilt ja an, dass man so in den ersten 4 bis 8 Wochen irgendwo so 1 bis 2% pro Woche zunimmt. Ja, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber so ungefähr ist, denke ich, ganz guter Richtwert, den man sich einfach vornehmen kann. Das fällt dann, wie gesagt, beim einen höher, beim anderen niedriger aus. Irgendwann wird sich's regulieren.
Wovon würdest du das abmachen? Mit wem du jetzt 1% machst oder 2%?
Bisschen davon abhängig machen, wie erfahren die Person ist, wie gut die Person ist und auch das ist, denke ich, der Punkt, den ich am meisten mit einfließen lassen würde. Also jemand, der vielleicht auch noch, wie lange die Diät ging und wie tief der KFA war. Das ist vielleicht so bei die Punkte, die wahrscheinlich maßgeblich davon abhängig sind oder die maßgeblich beeinflussen, wie viel du zunehmen kannst. Weil jemand, der vielleicht am Ende nicht so wirklich lean war, der muss natürlich auch keine 2% zunehmen, wenn eigentlich noch ein paar Kilo gefehlt haben. Ja. Jemand, der aber vielleicht eine sehr lange Prep und auch am Ende wirklich komplett abgezogen war, den musst du ja möglichst schnell da rausbekommen. Dann sollte das Ganze wirklich forciert werden mit den 2%.
Ja. Ich nehme immer das Beispiel vom Bikini-Athletin dem Men's Bodybuilding-Athlet, der halt einfach wirklich ripped da stehen muss. Das sind einfach zwei Paar Schuhe. Die Bikini-Athletin, die darf ja auch gar nicht so viel höher, absolut, weil erstens, sie haben es ja auch nochmal schwerer, in der Diät überhaupt nochmal zu dem Körpergewicht zu kommen, einfach weil der Kalorienverbrauch auch ein bisschen niedriger ist und dementsprechend kann natürlich auch ein Men's Bodybuilding-Athlet, der halt eben wirklich deutlich schwerer war, halt auch besser zunehmen da. Mhm. Ne? Also so einfacher zunehmen und das Ganze auch nochmal abnehmen. Also das ist ja alles auch im Verhältnis. Wenn du eine 50 Kilo Frau hast, einen 100 Kilo Mann, die 50 Kilo Frau kann 500 Kalorien pro Woche vielleicht am Anfang verlieren, der Mann 1 Kilo. So, ja, und genauso kannst du eigentlich auch das Ganze wieder nach oben halt in diesem Verhältnis setzen. Ne? Und dementsprechend kann man das auch so ein bisschen davon abhängig machen. Aber ja, ich sehe das genauso wie du, dass natürlich erstmal im Rahmen von dieser ersten Zeit halt eine Gewichtszunahme folgen sollte oder folgen muss. Und dann kann man das Ganze halt eben auch langsam nochmal, ja, tapern, sag ich mal, und dann auf eine normale Rate of Gain halt eben zurückgehen, also auf eine Zunahmerate. Wie würdest du den Übergang schaffen da von dieser Zeit? Würdest du dann direkt einfach so diese Rate of Gain anpassen von 1% pro Woche auf beispielsweise, keine Ahnung, 0,2% pro Woche? Oder machst du das meistens eher, beziehungsweise würdest du das eher empfehlen, das quasi immer mehr abzudrosseln, um dann halt eben in so eine schleichende oder weniger starke Rate of Gain überzugehen?
Also, ich denke, am Anfang ist einfach wichtig, Kalorien zu pushen, und initial mal zuzunehmen, und zeitgleich natürlich weiterhin Form zu begutachten, die Einwagen zu beobachten. Und wenn man dann sieht, dass schon mal eben diese über diesen ersten Zeitraum von den 4 bis 6, 8 Wochen ein gewisser Prozentsatz zugenommen wurde und die Person sich vielleicht auch, ich denke, das spielt da stark mit rein, schon ein bisschen besser mit dem Essen angefreundet hat, weil ich hatte dieses Jahr jetzt auch ein paar Leute, die waren einfach schon im Anfang Dezember, Ende November, also so 6, 8 Wochen nach der Prep in dem Modus, wo Essen, Appetit schon gar keine große Rolle mehr gespielt hat. Ja, und mit denen kannst du natürlich dann die Kalorien wieder gut oder runtercutten, dass die Zunahmerate ein bisschen geringer ausfällt. Würde aber auch behaupten, zeigt zumindest jetzt so ein bisschen immer noch diese Post-Comp-Phase, die immer noch so ein bisschen läuft von der Saison, weil wir haben heute den 23. Dezember, würde es aufnehmen, das bedeutet, wir sind zwei Monate zurück zur WNBF und 2 Monate Post-Comp ist halt gar nichts. Ja, die Wettkämpfe wirken zwar schon, als ob sie ewig weit weg sind, ja, aber eigentlich sind es gerade mal 2 Monate, 8, 9 Wochen. Das ist halt wirklich keine Zeit. Und das heißt, man hat immer noch aktuell so ein paar Anhaltspunkte. Und es zeigt halt, wie gesagt, momentan, dass der Körper trotz Reduktion dann von den Kalorien, die du am Anfang als Überschuss gewählt hast, immer noch so ein bisschen unverhältnismäßig zunimmt. Also du kannst die Kalorien dann drosseln. Der Körper respondet trotzdem ein bisschen anders. Deswegen würde ich sagen, dass du so perfekte 0,2 pro Woche oder 0,5 bis 1% dann im Monat, das ist schwer einzuhalten. Also ich glaube, dass der Körper da einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, bis das wirklich wieder normaler oder wie man es halt kennt, funktioniert. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Athleten war, was du dazu sagst, aber es ist sehr schwer, dann das genau zu treffen, wie viel Kalorien dann wieder wegnimmst von dem Überschuss, den du am Anfang gegeben hast. Ja.
Mhm. Ja, also ich habe in dieser Saison tatsächlich auch richtig viele unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich glaube, jeder Athlet bzw. jede Athletin hat die Postcomp anders weggesteckt bzw. kommt damit auch anders klar. Also ich habe eine Athletin gehabt, tatsächlich so, die sieht in der Postcomp jetzt besser aus wie auf der Prep, beziehungsweise bei der Prep. Bei der haben wir die Kalorien um 500 gepusht. Ungefähr, ja doch 500, Cardio raus, Steps raus. Ja gut, sie hat 1 Kilo zugenommen, so, ja, in dem ersten Monat und sah halt aufgrund der Stressreduktion plus der erhöhten Kalorien einfach deutlich besser und leaner aus. Ja, gut, ist halt das Problem, wenn du halt noch eigentlich weit von deinem Zielgewicht entfernt bist, ja, und man halt eben dann irgendwo pushen muss, hätte ich was anders gemacht? Wahrscheinlich nicht. Also, weil es ist immer noch halt eben die Notwendigkeit gewesen, so eigentlich das Gewicht zu erreichen, weil die Härte halt einfach noch nicht so gestimmt hat. Ja, und dementsprechend kannst du halt da vorher keinen Cut machen und sagen, okay, jetzt machen wir halt eben mal noch 2 weeks out, irgendwie 2 Wochen Urlaub oder so. Nee, geht halt nicht. Ja, ist aber super, super spannend. Während andere halt eben in 2 Wochen schon 10 Kilo halt zugenommen haben, gab es genauso, vielleicht sogar mehr, weil einfach halt Binges da mit einhergegangen sind, weil da viele soziale Events einhergegangen sind, wenig Nein sagen und so. Ist einfach halt so. Und dann gibt es die halt am Anfang kurz ein bisschen immer mehr gebinged haben und dann langsam halt auch, oder was heißt gebinged haben, einfach ein bisschen mehr gegessen haben und dann einfach jetzt sich das Ganze auch schon wieder ganz gut reguliert hat. Auch Hunger, Sättigung, genauso wie du gesagt hast, auch keine Rolle mehr spielt. Also es ist super individuell.
Absolut.
Super individuell, ja.
Ist, denke ich, auch von Prep zu Prep auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Also
ja. Muss. Und ich kann auch gar keinen Vergleich ziehen, muss ich sagen. Ja. Also jetzt, wenn ich das vergleichen würde, beziehungsweise, was heißt, ich kann keinen Vergleich ziehen, aber ich kann nicht sagen, okay, die am leansten waren, ja, haben am meisten Hunger oder umgekehrt halt, ne? Also so, oder alle Frauen gehen so und so damit um und alle Männer so und so, sondern das ist tatsächlich einfach übel individuell.
Absolut.
Und
mega individuell.
Gar keine Vergleichbarkeit.
Was ich glaube ich sagen kann, ist, dass die Leute, die gegen Ende, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast auch schon angesprochen, die am Ende sehr stark nach Mealplan gearbeitet haben und wirklich immer das Gleiche gegessen haben, die sind so Post-Comp jetzt so ein bisschen mehr in dieses, okay, sie wollen wieder neue Lebensmittel irgendwie integrieren und was anderes essen und so. Der Food-Fokus war da bei denen, würde ich sagen, jetzt tendenziell höher als bei denen, die über die Zeit flexibler gegessen haben. Ja, das kann jetzt Vorteile für die Prep selbst haben, das kann auch Nachteile für die Prep selbst haben. Ich denke, das muss jeder für sich selbst rausfinden, aber der Food-Fokus war in der Prep bei denen extrem niedrig, weil die einfach immer ihren gleichen Stuff gegessen haben, das hat funktioniert und die sind dafür jetzt halt so ein bisschen anfälliger dafür. Ja, das ist, denke ich, vielleicht so eine Sache, die mir aufgefallen ist, aber wie du schon sagst, es ist von Person zu Person unterschiedlich, jeder hat, wie gesagt, sein eigenes Tempo, die einen brauchen das Essen, die anderen wollen vielleicht auch ganz, ganz, ganz langsam und ganz, ganz akkurat hoch, weil sie vielleicht mega Angst haben vor einer zu schnellen Zunahme. Wichtig ist wirklich, dass man dahingehend auch wieder Vertrauen der Person auf der anderen Seite schenkt, dass sie weiß in irgendeiner Art und Weise, dass was für sie richtig ist, weil man selbst ist ja in dem Moment nicht wirklich einschätzen kann. Ja, das ist, denke ich.
Ja, wir arbeiten als Coach ja auch irgendwo so ein bisschen mehr oder weniger nach Lehrbuch, ne? Also nach dem, wie wir es halt eben oder wie es in der Theorie am besten wäre, aber da gibt es einfach sehr, sehr viele Abweichungen. Und wie gesagt, am Ende des Tages in der Post kommt, es wird sich irgendwann regulieren. Du bist halt in einem Szenario in einer besseren Ausgangslage als in dem anderen. Das muss man halt ganz klar sagen. So, ne? Wenn du halt eben langsam hochgehst so und kontrollierter, bist du halt eben in einer besseren Ausgangsposition, halt auch den Aufbau einfach noch länger handhaben zu können. Und in dem anderen Szenario wirst du halt eben wahrscheinlich sehr, sehr lange Erhaltungskalorien fahren müssen.
Genau.
So, weil es ist trotzdem halt eben nicht das Ziel, nach 3 Monaten, auch wenn du halt eben 15 Kilo zugenommen hast, wieder eine Diät zu machen. Das darf halt nicht das Ziel sein. Ja, und das wird auch wahrscheinlich ziemlich schief gehen. Also einerseits metabolisch wird es keinen Spaß machen, andererseits werden die Leistungen halt eben relativ schnell wieder einbrechen und ich denke halt eben auch, dass tatsächlich so die Diät-Symptome super schnell nochmal auftauchen und dementsprechend würde ich da sowieso mindestens immer ein halbes Jahr warten, sogar eigentlich die meisten versuche ich ein Jahr halt eben Post-Comp halt in der Off-Season durchzupushen. Ne?
Ich denke, es ist wichtig, wenn man irgendwann das, wenn man es schafft, dass das Gewicht so ein bisschen abgedrosselt wurde und sich wirklich so ein bisschen eingefunden hat, bei welchem körperlich auch immer. Ja, ich denke, dass so, ich will da jetzt keine absoluten Zahlen nennen, weil das ist von Person zu Person unterschiedlich, aber jeder hat irgendwann so ein bisschen so ein Körpergewicht, wo der Körper sich dann einfindet und das dann mal lange Zeit zu halten und einfach zu schauen, wie der Körper sich in diesem Zeitraum verändert, ist sehr, sehr sinnvoll. Also es muss ja nicht sein, dass man dann, sobald es dann ein bisschen stagniert, einfach direkt weiter pusht, sondern so dieses Gewicht so initial abzupuffern, nachdem es so stark angestiegen ist oder stärker angestiegen ist, was ich jetzt momentan mache und was ich auf jeden Fall raten würde, dass man dann einfach mal wirklich eine lange Zeit, wie du eben auch schon gesagt hast, Maintenance-Kalorien hat oder das Ganze erhält und man wird ja sehen, dass der Körper sich verändert, wenn das Training progressiv weitergeschaltet wird. Ja.
Und das ist halt auch so ein Ding von Body Recomposition.
Genau.
Und richtig. Das ist auch wirklich so, es gibt wenige Anwendungsbeispiele, wo ich sage, so eine Body Recomposition oder darauf abzusehen, eine Body Recomposition zu machen, macht auch Sinn. Mhm. Ja. Also gibt es wenige Beispiele, meiner Meinung nach. Ne? Aber das hier ist so ein Beispiel, wo halt eben so eine Body Recomposition einfach Sinn machen kann, weil du darfst einfach nicht oder du solltest nicht, der darf ist immer so ein Absolut, du solltest nicht deine Kalorien nochmal zu sehr senken, einfach aus hormonellen Gründen. Und du darfst aber auch eigentlich nicht mehr Fett gainen, einfach aus dem Grund, weil du halt schon fett genug bist und das Ganze auch irgendwann nochmal runter muss. Ne? Und dementsprechend muss man da einfach irgendwann den Sweet Spot finden, wo einfach auch so der Body Set Point oder wo der Body Settling Point des jeweiligen Athleten beziehungsweise der Athletin liegt. Und ab da kann man dann halt eben so ein bisschen justieren. Mhm. Ja, es gibt Tage wahrscheinlich, da hast du ein bisschen mehr Hunger, isst halt ein bisschen mehr, an anderen wieder ein bisschen weniger. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Stadium ist, tatsächlich für so einen intuitiven Ansatz mal zu probieren. Mhm. So, dass man einfach so auch diesen Bezug zu dem Tracking und zu den fixen Zahlen und so einfach so ein bisschen verliert und auch da einfach mal so ein bisschen mehr auf Hunger und Sättigung selbst hört. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Zeit, um dahingehend halt Erfahrung zu sammeln. Und ja, einfach ein bisschen Abstand zu dem ganzen Tracken und zu der Extreme zu gewinnen, die man halt eben in einer Phase von einer Prep und einer Pre-Prep und einer normalen Post-Comp schon, also der initialen Post-Comp, sage ich jetzt mal, mit 4 bis 8 Wochen noch hat. Ne?
Ja, ja. Ich denke, das ist halt, muss man wirklich dann davon abhängig machen, ob man das Gefühl hat, dass die Person dafür auch bereit ist. Ja. Oder ob du sagst, track noch ein bisschen weiter, ja, mit bisschen mehr Zeit wirst du dann angenehm an diese Zeit drüber gehen können, weil intuitives Essen oder mal Abstand zu gewinnen, halte ich für sehr sinnvoll, habe ich mir damals auch gewünscht, habe ich dann irgendwann auch gemacht, weil es mir auch einfach, weil ich es auch einfach mal ausprobieren wollte, weil, weiß ich, bis du dann irgendwann auf die Bühne gehst, eigentlich trackst du ja schon die ganze Zeit dein ganzes gefühltes Trainingsleben, wenn du es entsprechend ambitioniert machst und dann mal ein bisschen davon wegzukommen in der Zeit kann viel helfen. Ich denke, es ist einfach nur wichtig, dass man bereit ist dazu und dass gerade dass so Appetit, Hunger, Sättigung so ein bisschen in Einklang sind. Wenn du intuitiv isst und
voll.
Ja, da passt noch nicht alles, dann wird's schwierig.
Ist ja auch mehr immer ein gewohnheitsbasiertes Essen.
Ja, ja. Ne?
Also so, und da geht meistens halt eigentlich nicht so viel schief.
Ja, ja, schon. Ja.
Also wenn man wirklich sagen würde, intuitiv, ja gut, dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie nur süß essen.
Ja, ja,
also
voll,
so.
Ja.
Wäre bei mir halt der Fall.
Ja, genau.
Würde ich mir irgendwie morgens 5 Brötchen reinhauen und dann ging es halt den ganzen Tag so weiter. Kriegst du mehr Hunger und so. Es ist ja mehr gewohnheitsbasiert. Man hat ja auch schon so gewisse Routinen einfach oder gewisse Mahlzeiten, wo man weiß, okay, die haben so und so viel Kalorien, die haben die Makros und ja, wenn man sich darauf so ein bisschen beruht, dann sollte das eigentlich schon ganz gut gehen. Tobi, andere Sache. Wie lange würdest du sagen, dass es dauert, so bis sich der Kalorienverbrauch nochmal normalisiert hat? in dieser Phase?
Ich finde es, wie gesagt, schwer zu sagen. Das ist von Person zu Person unterschiedlich, weil wichtig ist am Anfang diesen initialen Überschuss zu wählen, ja, der dann entsprechend hoch ist im Vergleich zu den Prep-Kalorien. Und wenn man dann eben einen gewissen Teil an Körpergewicht zugelegt hat, das Ganze dann runter zu drosseln, kann auch Sinn machen, das Gewicht einfach abzufangen. Aber wo dann der Kalorienverbrauch liegt,
ja.
Im Endeffekt, wie gesagt, helfen Bilder und Einwagen wieder am allermeisten.
Ja, ja, also muss man halt auch da wieder sagen, das hängt ja auch, also der Kalorienverbrauch hängt ja auch von vielen, vielen verschiedenen Sachen ab. Einerseits, wann bist du hormonell überhaupt wieder ready? Da gibt es Beispiele von 2 Monaten bis zu 9 Monaten, sogar bis zu 1 Jahr, würde ich behaupten, bis Leute halt eben wieder komplett vollständig recovered sind. Und dann diese Pauschale zu setzen, ja, nach 6 Monaten bin ich wieder voll im Game, ist schwierig so. Also ich weiß, dass es bei mir beispielsweise nicht so war. Also ich habe 10 Monate gebraucht, bis ich tatsächlich hormonell nochmal auf dem Ausgangsniveau war. Und das ist schon eine super lange Zeit. Also das ist ja auch nicht der Regelfall.
Das stimmt auch wieder.
Aber das kann trotzdem vorkommen. Und dementsprechend war mein Kalorienverbrauch bis dahin auch nicht so wie vorher. Ja, also war einfach nicht so, ich glaube, es hat nur 200 Kalorien dann letzten Endes ausgemacht, aber trotzdem war er niedriger als zuvor. So, dann spielt natürlich das Körpergewicht einerseits eine Rolle, wie viel Gewicht trägst du mit dir rum. Hormonell kann ja auch wiederum bedeuten, dass halt eben du dich mehr bewegst, weniger bewegst, ne, keine Ahnung, Herzfrequenz wird ja auch noch damit beeinflusst, Verdauung und so weiter und so fort. So, wie schnell sind die Sachen wieder recovered? Und das hängt dann auch wieder davon ab, beziehungsweise das beeinflusst dann auch wieder den Kalorienverbrauch und natürlich auch, wann gewinnst du das Maß an Muskelmasse zurück? Also, dass du verloren hast in der Zeit, ne? Und Muskelmasseverlust ist einhergehend. So, ist einhergehend irgendwann. So, und das spielt auch wieder eine Rolle. Also, mehr Muskeln, mehr Verbrauch. Also, es sind sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen, und da spielt halt dann auch wieder, wie lange trainierst du, wie hart war die Prep, wie tief musstest du vom Körperfettanteil und so weiter und so fort. Also auch da kannst du nicht sagen, okay, ab dann bist du halt eben wieder ready. Ich habe bisher noch keinen in diesen 10 Wochen, der an dem Kalorienverbrauch von vorher angekommen ist. Das kann ich sagen. Und auch noch weit weg. Also die meisten. Da ist noch sehr, sehr viel Puffer. So, wenn ich jetzt Beispiel nennen kann, ein Athleten von mir, der hat in der Off-Season mit 15 Kilo mehr auch 3100 Kalorien gehabt, die ist jetzt im Durchschnitt bei 2100 immer. Und bei gleicher Überschuss jetzt.
Bei meinen Jungs so ähnlich. Also die sind alle irgendwo noch bei 3,3, 3,4, wohl sie im Aufbau 4.500 gegessen.
Ja.
Also ist
traurig, aber wahr.
Ja, ist. Ja, aber im Endeffekt, der Aufbau, der danach kommt, soll ja eigentlich lange genug gehen. Und dann kann man sich auch wieder hochessen. Und am Ende weiß man, irgendwann kommt wieder der Punkt, wo du kein Essen mehr sehen kannst. Ja, das ist ja dann auch wieder der Punkt. Also, je später der kommt und je produktiver man davor trainieren kann, so besser eigentlich.
Ja, voll. Ja. Tobi, machen wir mal mit der Ernährungsthematik einen Haken.
Ja, würde ich auch
drunter
sagen.
Ich denke, da ist soweit alles besprochen. Wir können übrigens, ist mir eingefallen, vielleicht in der nächsten Episode mal eine kleine Episode machen über Recovery Diet versus Reverse Diet. Ist vielleicht auch noch für den einen oder anderen ganz interessant, weil ich höre es halt immer wieder.
Ja, ja, voll.
Wovon das abhängt, können wir gerne mal eine nächste Episode drüber machen. Haben wir auch eine coole Thematik, vielleicht auch mit einem Gast. Wenn ihr die Episode hört, ihr könnt euch ja mal gerne einen Gast auf Instagram wünschen. Schreibt mir einfach mal eine Instagram-DM, mit wem wir diese Thematik eventuell mal besprechen sollten. Vielleicht kriegen wir denjenigen dann bis dato auch noch rein für den Podcast. Wäre sehr, sehr cool. Also beeilt euch, wenn die Folge sonntags rauskommt, dann muss Sonntagabend, Montagabend schon ein Gastvorschlag in meinen DMs gelandet sein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Instagram-Profile sind in den Shownotes übrigens. Aber jetzt erstmal ab in die Trainingsthematik. Und zwar, wie würdest du das Training in der Post-Competition handhaben? So, wir haben in der Pre-Prep schon gesagt, so dass wir keine große Änderung machen würden. Gehst du in der Post-Competition-Phase da genauso mit um, oder hast du da in der Regel ein paar Änderungen?
Also auf jeden Fall Abänderung, weil wir nicht so leistungsfähig sind, wie wir es gerne wären, ja, im Hinblick auf den Aufbau, ja. Bedeutet ich reduziere eigentlich die Trainingsumfänge im Hinblick auf die Trainingsfrequenz und auch auf das Trainingsvolumen, ja, und was Intensitäten angeht. Also eigentlich schraube ich alles zurück, ja. Initial nach dem letzten Wettkampf gibt's erst mal ein paar Tage off, hängt auch von der Person ab, ob die das wollen. Manche wollen vielleicht auch direkt weiter trainieren, aber ich denke mal, nach dem letzten Wettkampf einfach mal 3-4 Tage nichts machen, ist ganz sinnvoll. Und dann ins Training wieder einzusteigen mit einem intuitiven Ansatz, einfach mal ein bisschen Freestyle-Training zu machen, ja, kann helfen, ist nicht für jeden was. Ich zum Beispiel habe das gar nicht gefeiert nach meiner Prep. Ich habe zwar Freestyle-Training bekommen, hat mir aber keinen Spaß gemacht. Also muss man ein bisschen abhängig davon machen. Manchen tut es auch mega gut, wenn sie einfach mal wieder frei trainieren können, einfach mal ein paar andere Übungen machen können, bisschen freier einfach in ihrer Entscheidung sind, ja, sofern sie sich an gewisse Rahmenbedingungen halten. Also komplett intuitiv zu ins Training zu gehen, sagen, naja, heute ist Montag, ich trainiere jetzt irgendwas, ist jetzt vielleicht Quatsch.
Aber weißt du, was krass ist, ja. Tobi? Ich wette, hier sind sehr, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die keinen fixen Plan haben.
Ja, das glaube ich.
Also, wir sprechen da immer davon, als ob das so eine komplette Unverständlichkeit ist, ja, dass jemand halt eben keinen fixen Plan mit fixen Wiederholungsbereichen und einem fixer RPI oder RER hat. Und es gibt halt Leute, die trainieren halt heute Push und machen dann Bankdrücken, einen kleinen Chest Press, ein bisschen was am Fliegende und so. Und in der nächsten Einheit machen sie halt eben Bankdrücken und Kurzhantel drücken oder so. Und also so, das gibt's ja halt.
Ja, es gibt wirklich, also, ja, das, ne? Stimmt. Das muss ich mir wieder in den Kopf rufen. Das ist, hast recht, das sind wir so in unserem Film. Also,
und auch viele, die auf der Bühne stehen.
Ja, voll, so. Ja. Stimmt schon. Also, wenn es funktioniert, bitte, ja. Ich denke, wenn man einen Plan langfristig verfolgt, wird sich Fortschritt vielleicht schneller einstellen. I don't know. Ja.
100%.
Ja.
Bin ich sogar sicher.
Ja, 100%ig auf jeden Fall. Also kann ich eigentlich jedem nur ans Herz legen, dass er sich einen Plan macht, den er länger verfolgt. Ja. Aber gut, wie gesagt, Post-Comp, der Person so ein bisschen Rahmenbedingungen zu geben im Hinblick auf die Trainingsfrequenz, im Hinblick auf das Trainingsvolumen, ist sehr sinnvoll, aber was die Person dann für Übung wählt, ist völlig frei. Also du kannst jetzt sagen, hey, nach der Prep, wir haben jetzt 5-mal trainiert, wir trainieren jetzt erstmal nur 4-mal für einen gewissen Zeitraum, ja, reduzieren somit schon mal den Umfang, reduzieren die Frequenz, du hast ein bisschen mehr Zeit, dich zu recovern und du machst jetzt vielleicht, keine Ahnung, man kann so ein bisschen schon dran denken, dass die Person oder was für Stärken, Schwächen die Person hat, was im Aufbau besser werden soll. Dahingehend vielleicht schon mal sagen, okay, du hast jetzt nur noch eine Beineinheit, weil dein Unterkörper eh gut ist und du machst nochmal einmal Push, einmal Pull und nochmal eine Upper Session oder sowas, ja. Und gibst für die einzelnen Sessions vielleicht vor, dass die Person in total, keine Ahnung, 15 Arbeitssätze machen soll und das soll sie verteilen, vielleicht noch auf Bewegungsmuster oder dahingehend ist sie dann komplett frei und einfach Abstand vom Muskelversagen gewinnen. Also, dass eigentlich kein Satz to Failure sein soll, dass keine irgendwie Intensitätstechniken verwendet werden, dass einfach dem Körper wirklich durch das, dass der Körper unterstützt wird durchs Training, aber dass die Recovery durchs Training gehemmt wird, weil wir sind noch nicht in dem Modus, dass wir jetzt wieder alles all out trainieren können, dass wir unsere 30 Sätze irgendwas knallen können, das funktioniert einfach nicht. Auch wenn wir das initial vielleicht fühlen, sobald du dann beim Training drin bist, merkst du eigentlich, dass dein Körper müde und erschöpft ist und dass wir natürlich trainieren wollen oder müssen, aber eben noch nicht so, wie wir es gerne würden. Ja, und deswegen hier hingehend schon Anpassungen vorzunehmen, der Person zu sagen, dass sie eben nicht so viel machen soll, noch nicht so intensiv trainiert, damit sie die Recovery positiv beeinflusst, damit sie möglichst schnell wieder so trainieren kann, wie sie gerne würde. Ja, das ist, denke ich,
Sache, würde ich auch so ein Drittel vom Trainingsvolumen vielleicht erstmal so cutten.
Ja,
so.
Absolut. Das ist ein guter, das guter, ist so, gutes, guter
auch Punkt. Jetzt nur so ein Richtwert, da gibt es auch keinen richtig oder nein, falsch. Nein. Das ist sehr, sehr individuell. Ich würde halt schon irgendwo über dem Maintenance-Volume bleiben, was ja ungefähr bei einem Drittel bis der Hälfte ungefähr liegt. So, ne? Obwohl das in der Prep auch meistens unterschätzt wird. Also ich glaube, in der Prep könnten die meisten Leute mit den Sätzen auch noch ein bisschen tiefer gehen tatsächlich. Aber es ist ja einfach eine andere Thematik. Aber grundsätzlich denke ich, wenn man da halt eben so in dem oberen zwei Drittel sich noch oder am Ende des oberen zwei Drittels bewegt, ungefähr von dem normalen Volumen, dann ist man schon irgendwo in einem guten Modus und man merkt auch relativ schnell, ob das zielführend ist, ob das noch stärker ermüdet und dann kann man immer noch autoregulative Anpassungen halt eben vornehmen. Also es gibt Leute, die verkraften das halt eben super, können auch einfach viel mehr tolerieren, ja, fühlen sich nach dem Training gut und es gibt Leute, die sogar das noch erschlägt und dann muss man einfach in dieser Phase halt weiterhin Abstriche machen, ne? Also ist einfach, selbst wenn du halt eben schon 5 Kilo oder 6 Kilo zugenommen hast, bist du jetzt nicht unbedingt schon wieder in der Position, einerseits mental, andererseits natürlich auch irgendwo physisch, um das Ganze halt bestmöglich gewährleisten zu können, da nochmal eine gute Einheit zu schieben. Also das ist sehr individuell auch wieder.
Also einen Plan dann zu verfolgen, irgendwie zeitnah, ist dann, denke ich, was wie gesagt sinnvoll sein wird. Ja, weil, was ich eben schon gesagt habe, manche können vielleicht nicht mit diesem Freestyle-Training dann irgendwann halt einfach zu einem Plan zurückzukehren, da halt aber trotzdem noch, was Volumen, Intensität angeht, ein bisschen lockerer zu machen, aber eben der Person schon wieder so ein bisschen Struktur zu liefern, okay, warum gehst du ins Training, was wollen wir im Training machen, einfach so diese, auch die Vergleichbarkeit wieder zu gewährleisten, über die einzelnen Sessions werde ich besser, aber anhand dessen wirst du auch als Coach merken, okay, die Person recovered, ja, die kann hier aktuell von Woche zu Woche eigentlich steigern, wir haben gleiche Auslastung, aber höhere Loads und Technik bleibt konstant und das Feedback ist gut, recovered gut, das sind ja alles einfach Punkte, die du dir übers Training dann abholen kannst und irgendwo so ein bisschen messbar machen kannst, ob die Person wirklich aus der Prep rauswächst und in die Offseason reinwächst. Ja.
Ja, ich denke, beim Training vielleicht noch ganz kurz auf die Übungsauswahl bezogen. Machst du da einen Unterschied? Würdest du da jemand raten, einen großen Unterschied zu machen? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Nicht wirklich. Also ich denke, man sollte, also ich würde jetzt da kein Hinge oder kein Squat oder sowas streichen, nur weil ich vielleicht immer noch nicht so stabil bin, weil ich immer noch relativ wenig Körperfett habe. Kann man machen. Ja, einfach lockerer halt trainieren, aber Übungsauswahl technisch finde ich, ist in der Prep wichtiger im Hinblick aufs Verletzungsrisiko, da so ein bisschen sinnvoller dann anzupassen und dann vielleicht den Squat rauszunehmen, würde ich in der Post-Prep dann nicht machen.
Ja, bin ich bei dir, einfach allgemein Trainingsstress reduzieren. Ja, alright, Tobi, haben wir noch was auf unserer Agenda? Ich glaube, wir haben soweit alles angesprochen. Ja, Zielsetzung haben wir am Anfang gemacht.
Ja, ich denke, bei der Zielsetzung vielleicht nochmal das zu betonen ist, dass halt die Zielsetzung kurzfristig sein sollte in der Postcom. Also, dass die in einer schweren Zeit wird es dir halt nicht helfen, wenn du sagst, du isst jetzt mehr, du willst jetzt mehr essen, weil oder du musst jetzt die Form loslassen, weil du in 2 Jahren wieder eine bessere Form hast, sondern das muss halt unmittelbarer sein, dass du da dann auch dran bleibst, weißt du, ich meine, also das wenn du sagst, naja, ich will jetzt aus der Postcom raus, weil nächstes Mal liefere ich das beste Paket, das wird dir dann halt schwer helfen, wenn du in dem Moment struggles zu essen oder nicht zu essen oder wenn du dir über dein Körpergewicht oder deine Form wieder nachdenkst, ist wichtig, denke ich, dass die Zielsetzung hier ein bisschen kurzfristiger ist.
Ja. Ja, und vor allem denke ich auch, dass die Zielsetzung halt anders ausfallen darf, als die meisten Leute sich das eigentlich erlauben würden. Ne? Wenn dann eine Zielsetzung ist, keine Ahnung, ich will halt erstmal meine sozialen Kontakte irgendwie nochmal ein bisschen so bedienen, dann ist es natürlich was anderes, wie wenn jemand sagt, keine Ahnung, ich will in 5 Monaten im Urlaub ganz wie eine Tonne aussehen. So. Ja. Es ist halt sehr, sehr, sehr individuell in dieser Phase und ich denke, die meisten Leute sollten sich wirklich darauf konzentrieren, wirklich sich auch selbst die Erlaubnis zu geben, zuzunehmen und das auf dem individuellen und persönlichen Weg, wie es halt am besten läuft, ne? Und das muss man einfach sich selbst dann erlauben. Und auch wenn man da ein bisschen eskaliert ist, ja, in der Post kommt, wenn man sich dann nicht so ganz unter Kontrolle hat, nicht allzu streng mit sich selbst zu sein. Irgendwann kommt der Punkt, wo sich das, glaube ich, nochmal reguliert. Und wenn ihr da Hilfe braucht, dann holt euch einen guten Coach an die Seite und vertraut dem, was er da macht. Ja, und hört auf den.
Genau.
Genau. Weil es ist einfach so, du hast selbst zu wenig Möglichkeit, Erfahrung damit zu sammeln, wie jemand, der sich halt dauerhaft pro Saison irgendwie mit 5 bis 10 Athleten damit beschäftigt, halt ist einfach so, ne? So, es ist einfach, da hat jemand andere Dinge schon erlebt und man glaubt gar nicht, also so, viele denken, glaube ich, dass der Coach gar nicht weiß, was so passieren kann und so, ne? Dann kommen die mit so einem Extrem um die Ecke und du als Coach denkst dann so, ja, gut. Schon ein paar Mal erlebt halt, ne? So ist jetzt nicht wirklich so besonders. Ja. Sehr, sehr interessant. Alright, Tobi. Coole Episode. Würde ich sagen, haken wir damit auch ab. Und Freunde, wenn euch die Episode gefallen hat, dann seid ihr natürlich wie immer herzlichst eingeladen, die Folge zu teilen, in den sozialen Medien uns zu markieren. Einerseits den Tobi, andererseits mich. Profile gibt es, wie gesagt, in den Shownotes. Und eine kleine, aber feine neue Sache ist angekommen und zwar hat man ab jetzt die Möglichkeit bei Spotify auch einen Podcast zu bewerben. Nicht bewerben, bewerten. Und dementsprechend würde es mich natürlich freuen für alle diejenigen und das sind mehr als bei Apple Podcast und da haben wir 272, glaube ich, Bewertungen schon und eine 4,9 Sterne Bewertung, dass alle anderen bitte jetzt, die bei Spotify hören, jetzt diesen Podcast bewerten, um uns ein kleines Geschenk für das neue Jahr zu machen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr feine Aktion für euch. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich dann auch von mir noch ein frohes neues Jahr. Eine gute Zeit, einen guten Start in das neue Jahr. Viele, viele Gains. Und vor allem bleibt verletzungsfrei. Und wenn ihr Hilfe bei der Post kommt, braucht, holt euch einen Coach.
Dem kann ich mich nur anschließen. Bewertet Podcasts, habt ein frohes neues Jahr. Bleibt gesund und holt euch einen Coach.
Holt euch einen Coach, Alter.
Los. Perfekt. Haut rein.
Ciao, ciao.